Wir sind da auch echt abhängig von Gott. Also es gab schon manchmal Momente, wo wir dann echt nur noch gebetet haben, auch als Vorstand, und gesagt, Herr, du siehst jetzt dieses Projekt, das ist dein Projekt und du musst entweder die Leute schenken oder das Geld.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Meine Damen und Herren, die Macht der Worte, 179. Ausgabe von dem Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Mein Name ist Steve, ich freue mich recht herzlich, dass ihr wieder zugeschaltet habt in diesem schönen Novembermonat. Und ich würde ja gerne eine Geschichte erzählen von meiner Frau. Also wir haben jetzt hier Sachen erlebt, die gibt's gar nicht. Einen kleinen Schwank, also für diejenigen, die jetzt neu da sind, ich erzähle am Anfang immer ein bisschen irgendein Geschmatte und dann kommt aber halt die Hauptsache, worum es eigentlich geht. Und meine Frau, die hat ja ein Kind im Bauch, das jetzt wahrscheinlich entweder ist es schon da, wie der Podcast rauskommt, man weiß es nicht, oder es wird noch kommen, auf jeden Fall. Wir waren im Krankenhaus, beziehungsweise meine Frau, und die haben ihr gesagt, hier, du brauchst einen Kaiserschnitt. Und dann hat mich meine Frau ein bisschen aufgelöst angerufen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das Ding ist, dass das Kind im Bauch sich noch nicht gedreht hat. Also quasi nicht Kopf voraus, sondern Bobbes voraus. Jetzt haben wir das schon mal gehabt bei unserer großen Tochter und da war es ja gar kein Problem. Da gab es keinen Kaiserschnitt, da gab es nicht eine Unterweisung, wenn es jetzt, falls es zu dem Fall kommt, dass ein Kaiserschnitt gemacht werden muss, weil es kann ja sein, wenn da der Bobbes größer ist als das Becken von der Frau, gab es keine Unterweisung, gar nichts. Und meine Frau hat jetzt im Krankenhaus eine Unterweisung bekommen, so und so passiert es jetzt dann mit einem Kaiserschnitt und hat schon den Termin für den Kaiserschnitt bekommen, hat mich eben angerufen. Und die Frage ist, was macht man jetzt da eigentlich? Also ich war ja nicht dabei. Manchmal übertreiben Frauen mit der Wahrnehmung, die sie haben. Will ich jetzt meiner Frau nicht unterstellen, aber es ist manchmal aus Erfahrung so. Und dann, ja, ist jetzt die Frage, beten wir jetzt und setzen alles in Bewegung, dass sich das Kind dreht? Machen wir einen Kaiserschnitt oder machen wir Risiko? Und ich als Mann bin ja, vielleicht habe ich es schon mal im Podcast gesagt, eher risikounfreundlicher. Also ich kaufe mir hier kein Haus oder spekuliere oder sonst irgendwas, sondern bin einfach froh, wenn alles so läuft, wie es ist. Und meine Frau sagt, hier, my body, my choice, I don't cut myself open to the ground and then the baby comes out. Für den, der kein Englisch kennt. Mein Körper, meine Wahl, ich schneide mich hier fein nicht auf. Und ja, jetzt ist die Frage, ne? Stehst du davor und machst du oder machst du nicht? Und als Mann kann man das nicht so nachvollziehen, weil man ja quasi nicht im Körper der Frau drin steckt und meine Frau ja schon zwei Kinder geboren hat und sagt, es passt alles so. Naja, letztendlich habe ich gestern Bibel gelesen und da kam der Name meines, wir wissen nicht, was es wird, aber meines Sohnes vor. Also wir irgendwann kriegen wir einen Sohn, auch wenn wir 7, 8, 9 Kinder haben. Wir haben ein Auto, das hat 8 Sitzplätze, also das heißt, wir hätten noch 3 nach diesem Kind frei. Also das ist gar kein Problem. Die Wohnung, gut, 68 Quadratmeter, sagen wir mal 70, auf 8 Leute geteilt, das ist auch für jeden 10 Quadratmeter, passt eigentlich. Also grob gerechnet natürlich nur. Ja, und jetzt habe ich gestern Bibel gelesen und habe gelesen hier, 10 Leute sind ins verheißene Land gegangen. Ich war der Einzige, der zurückgekommen ist, beziehungsweise mit noch einem dazu. Und die anderen haben sich Angst machen lassen. Jetzt ist meine Frage, ist das ein Wort Gottes für mich, fürs Baby, dass ich keine Angst haben brauche? Oder war es halt eine Bibelstelle, die damals so gelaufen ist? Das ist, Leute, das ist der Konflikt eines Christen. Man liest die Bibel, hat eine Situation in seinem Leben und dann kannst du entweder sagen, Gottes Wort oder halt auch Gottes Wort, aber gelesen und geschichtlich. Ja, das ist mein Dilemma. Ansonsten, Mensch, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, wie ein guter Bekannter von mir sagt, ein guter Bekannter. Podcast, natürlich, wir sind hier im Podcast, sorry, ist ja kein Seelsorge-Podcast, wo ich mir jetzt meine Seele ausweinen kann, aber irgendwie natürlich doch. Aber euch erwartet heute bei Dein Wort immer noch Alan Haufe, der auf Instagram einiges postet und auf YouTube über Straßenevangelisation und so weiter und so fort. Und ich freue mich, dass er da ist. Wir reden weiter über Evangelisation und ich hoffe natürlich, dass wir mit Alan noch ein paar Podcasts füllen können, weil ich den Typen, ihr müsst mal genau hinhören, wenn man die Augen zumacht und den Mann nicht sieht, könnte man manchmal denken, Olli Bagno hockt am Mikrofon. Also die müssen da aus derselben Richtung kommen. Auch immer dieses Hinterherfragen, ich weiß jetzt gar nicht, was der Olli, ne? Der sagt immer so, ne? Und das sagt der Alan auch. Also grundsympathisch, deswegen würde ich mich freuen natürlich, wenn euch das mit Evangelisation weiterbringt. Dann Michael und Steve reden. Oh wei, ich will es gar nicht sagen. Es grenzt wahrscheinlich an Gotteslästerung. Wir haben versucht, Aufrufe zu starten, aber mit verschiedener Musik, also dass das ein bisschen lustiger wird. Für diejenigen, die sich dran stoßen, bitte versucht, die Wunde schnell heilen zu lassen, weil das haben wir dann selber bemerkt, dass es doch ein bisschen sich blasphemisch anfühlt. Dabei ist es ja eigentlich nur die Musik, die anders spielt und man dann so ein bisschen über die Stränge hinausschlägt. Aber viel Spaß da beim Hören. Wie gesagt, nehmt es uns nicht übel. Falls es euch genervt hat, schreibt uns kurz, ey, bitte macht sowas nie mehr. Mein Glaubensleben hat sich wegen euch verschlechtert oder ich kann euch fast nicht mehr hören. Aber bitte hört weiter, das ist ganz wichtig. Genau, dann bei Revolution, unserer Beziehungskategorie, den wir über uns selber, wie konfliktfähig sind wir selbst eigentlich und konfrontationswillig, beziehungsweise eben auch, wenn wir konfrontiert werden, wie stecken wir das weg? Und dann bei Lebenstraum geht es weiter. Jetzt endlich, das Bahnhofsding in Uffenheim steht. Und jetzt sind die Anfänge von Lebenstraum. Und wie die waren, das erfahrt ihr natürlich in dieser Episode. Ansonsten würde ich mich natürlich wieder mal freuen über Abonnenten. Auch gerne auf Instagram abonnieren. Nicht nur auf Podcast-Plattformen, wobei es da einfach, ich würde jetzt mal sagen, wichtiger ist, weil ich mache ja einen Podcast und keinen Instagram-Account. Der Instagram-Account dient eigentlich mehr oder weniger dazu nur, um andere Leute mit anzulocken. Wenn du mir dabei helfen willst, andere Leute anzulocken, kannst du es bewerten oder aber auch diesen Podcast auf Instagram teilen. Das würde mich sehr freuen. Gut, und ansonsten wünsche ich euch Gottes wunderbaren Segen. Meine Tochter hat mal gesungen, und das ist ein Kinderlied, habt ihr heute schon Danke gesagt für so viele tolle Sachen? Meine Frage, hast du heute schon Danke gesagt für so viele tolle Sachen? Vielleicht bist du heute schon früh aufgestanden, vielleicht hörst du das auch gerade um 5 Uhr oder 0 Uhr 15, wenn dieser Podcast rauskommt und hast noch gar nichts zum Danken. Ja, vielleicht bist du einfach dankbar für den Podcast. Gut, also mit dem Niesen meiner Frau verabschieden wir uns. Seid gesegnet und bis dann.
Die Macht der Worte. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Kehrt um, der Herr kommt bald. So haben wir euch letzte Woche verlassen. Also nicht ganz so, aber über dieses Thema, dass ich Straßenprediger schon gehört habe, die das sagen. Und das vielleicht nur eine Momentaufnahme war, wenn man mal kurz vorbeigeht. Alan, du bist immer noch da, nur dass der Hörer nicht denkt, ich rede mit mir selber. und du hast ein gutes Argument gebracht, beziehungsweise einen guten Trick, wenn man das macht, wie man jetzt nicht diese Momentaufnahme so stehen lassen muss, sondern dass du das quasi nochmal wiederholst oder öfter wiederholst, bevor dann dieses Kehrtum geschrien wird, sage ich jetzt mal. Mhm. Genau, ich habe als Kind gab es eine Gruppe, die nannte sich die Fire Kids. Das waren Kinder on Fire für Jesus. Und der kleine übergewichtige Steve war da mit dabei. Und ich habe mir Tanzschritte beibringen lassen. Sorry, wenn ich da lache. Wie man den Namen Jesus tanzen kann und halt evangelisiert mit Tanz. Gibt es ja dieses berühmte, was war das für eine Band? Lifehouse, glaube ich, mit diesem
Jesuslied, All Everything oder so hieß das, glaube ich, sogar.
Das kenne ich, finde ich sogar gut, ja.
Ja, fand ich auch gut. Ja, ich bin nicht so der Tänzer.
Ist gebrandmarkt.
Halt. Und ist bei mir mehr so diese Scham im Kopf, wie ich damals 16 war oder 18 sogar. Das ist ja jetzt nicht so dein Typus von Evangelisation, ne? Du bist jetzt mehr der das Wort predigt, aber was meinst, wie effektiv sind solche, ich sage jetzt mal Tänze, es gab David Pierce von No Longer Music, der kam mal mit einem Sarg durch eine Stadt und dann haben die den Sarg hingelegt und dann ist einer aus dem Sarg gesprungen und hat gesagt, ich bin wieder lebendig, Jesus hat mich lebendig gemacht oder irgendwie so ähnlich war es. Was hältst du von sowas?
Also die Leute denken oft, weil ich Straßenpredigt mache, dass ich nur das gut finde oder richtig finde. Und das ist, würde ich so sagen, auch die am wenigsten effektive Form. Aber dadurch, dass wir noch die Möglichkeit haben, offensiv auch was zu sagen, deswegen mache ich das. Ja. Und gerade in großen Städten ist es auch, passt es ins Stadtbild rein, weil es gibt hier und da Stände und Leute mit Mikrofon und mit Boxen und Tischen. Deswegen finde ich, hat das dort gut seinen Platz. Vielleicht in kleineren Dörfern oder Stadtgemeinschaften ist es vielleicht nicht ganz passend, einfach so loszupredigen, dann vielleicht im Rahmen einer Demonstration oder sowas. Also ich bin selber Fan für Evangelisation, sei es im Zweiergespräch, von der persönlichen Evangelisation bis zur offensiven Form, alles Mögliche kann man doch benutzen und sollte man auch leben. Ne? Und ich finde auch, wenn man Möglichkeiten hat, kreative Formen auch zu gebrauchen, warum nicht? Sei es Gesang, auch Theater oder Anspiele, habe ich nichts dagegen. Was ich schon auch wichtig finde, ist aber trotzdem, dass dann auch eine Botschaft in Kombination folgen sollte. Ne? Dass man halt auch das geschriebene Wort quasi nochmal erklärt, auslegt, verständlich rüberbringt. Ja.
Also hältst du von diesem Spruch, erzähle von Jesus, wenn es sein muss, auch mit Worten. Was bewirkt dieser Spruch in dir?
Der ist nett gemeint, ne? Habe ich auch schon öfters zitiert, aber du kannst nur zum Glauben kommen, wenn du das gesprochene, das geschriebene, lebendige Wort hörst. Es geht, ohne geht es nicht. Mhm. Ja? Also du kannst natürlich schon einen Vorgeschmack kriegen, ja, wenn ein Mensch das vorlebt, ja, wie jemand auftritt. Wie gesagt, sollen ja auch ein Wohlgeruch sein, den einen zum Leben, den anderen zum Tod. Aber es geht nicht ohne das gepredigte Wort. Ja, ohne das gepredigte Wort kein Glaube.
Ja, ich finde auch gegen diesen Spruch, also ich bin jetzt auch kein Fan davon, ich habe den, glaube ich, vor 10, 15 Jahren mal gehört und dachte mir am Anfang so, das klingt sehr gut, bis ich mir dann so, ja, andere Meinungen dazu angehört habe und in der Bibel steht ja auch, selbst die Steine werden schreien, wenn wir nicht von Jesus erzählen und da heißt ja auch nicht, wenn wir Jesus leben, sondern wenn wir von Jesus sprechen oder erzählen.
Das gehört beides zusammen. Also ich denke halt, wie gesagt, es gibt Bereiche, wo wir einfach schweigen, wo unser Leben auch reden darf. Aber es gibt auch genug Gelegenheiten, wo wir auch aufgefordert werden zu sprechen, wo jeder sich fragen muss, habe ich da geschwiegen? Also ich kenne die Momente, wo ich geschwiegen habe, wo ich wusste, jetzt wäre eine angemessene Situation. Und ich meine, Weihnachten kommt bald wieder. Die Leute fragen wieder, die reden drüber oder auch nach jedem Wochenende, wenn jemand dich fragt, was hast du gemacht, dann kannst du ja auch mal erwähnen, dass du im Gottesdienst gesessen hast. Und genau.
Was hältst du von so Freundschaftsevangelisationen? Also quasi wenn, oder Arbeitskollegen, ich frage wieder für den Freund.
Ich denke, wenn dir jemand auf dem Herzen liegt, dann ist es natürlich auch naheliegend erstmal deine Umgebung, deine Nachbarschaft. Und deswegen, es ist ein schmaler Grat in meinem Kopf gerade zwischen, dass nicht jeder Mensch einfach nur so eine Figur ist, die ich missionieren möchte. Ich möchte Menschen wirklich ernst nehmen, ja, also sie wahrnehmen als Menschen und natürlich wünsche ich mir auch, dass jeder Mensch zum Glauben kommt. Aber letztendlich lasse ich einfach auch so eine Beziehung einfach entstehen, ja, und schauen, was der Herr einfach damit vorhat. Und natürlich passiert es schon auch oft, dass ich dann auch gewisse Gebetsanliegen dann auch in die Gemeinde trage und sage, hey, wir haben uns getroffen, wir haben uns kennengelernt, bete doch mit dafür. Ja.
Okay.
Also ich bin dafür.
Sehr gut. Da denke ich mir gerade, was jetzt, wenn jemand evangelisiert wurde, sich bekehrt, jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie dein Zusammenhang oder deine Beziehung zu deiner Gemeinde ist, dass du jetzt der Auserwählte bist, der die Evangelisation seit 10 oder 12 Jahren macht oder wie lange du es machst. Was meinst du denn, wie wichtig in einer Gemeinde der Punkt Evangelisation sein muss? Und ich meine jetzt ja nicht, wir machen einen schönen Abend mit einem Alan oder sagen wir mal irgendeinen Buchautor oder Sänger oder sonst irgendwas, der sich bekehrt hat und eine tolle Geschichte hat, sondern wirklich, dass man sagt, wir gehen zusammen raus. Wie wichtig findest du das, dass das für eine Gemeinde ist?
Also ich denke, es gibt ja verschiedene Gaben und es gibt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Ältesten denke, sie haben genug zu tun. Genug Gespräche, Seelsorge, Hausbesuche, Telefonate und alles Mögliche auch an Predigtdiensten, Familie. Da erwarte ich nicht, dass sie mit rauskommen. Mhm. Bei uns ist es so, die Gemeinde steht hinter diesem Dienst. Ich verstehe auch so, dass die ganze Gemeinde das Anliegen haben sollte, zu evangelisieren, grundsätzlich. Mhm. Ja, aber wenn jemand auch im Hintergrund betet oder da mitkommt und betet oder auch einfach vielleicht auch für Proviant sorgt, dass einfach die Geschwister auch für diese kurze Zeit, wo sie auf der Straße stehen, irgendwas zu trinken haben, was zu essen haben, dann ist es auch ein Dienst, ne, an den Geschwistern. Oder wenn man auch sie ermutigt und sie einfach bestärkt in gewissen Dingen, dann ist das auch ein Teil, wie man daran teilnehmen kann und man muss nicht immer aktiv sein. Und wir hatten ja vorhin das Thema, es ist, wie gesagt, auch nicht unbedingt was für jedermann, obwohl ich schon auch davon überzeugt bin, wenn du möchtest, dass dein Fleisch mal Aua macht oder sich mal regt, dann solltest du auf die Straße gehen und evangelisieren. Dann merkst du, dass da noch was lebt. Weil im Hintergrund bleiben oder sich zurückziehen oder einfach unsichtbar sein, das kennt jeder. Aber wenn es dann halt aktiv wird, dann plötzlich lebt das Fleisch wieder.
Aber meinst du, es müsste, klingt jetzt blöd, aber dass es ein monatlich, wöchentlicher Programmpunkt sein sollte einer Gemeinde?
Also wir haben das zum Beispiel in unserer Gemeinde so, also das, was ich mache, das ist halt ein persönliches Gelübde, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe den Herrn vor jetzt 13 Jahren versprochen, ich möchte gerne jede Woche mindestens einmal auf die Straße gehen. Es ist kein Gesetz, ja, und ich werde nicht sterben, wenn ich das irgendwie aufheben würde. Mhm. Aber ich merke halt, wie viel Zeit wir einfach haben und auch verplempern und eine Stunde, zwei Stunden mal am Wochenende dem Herrn zu geben, jetzt zusätzlich zu Gemeindestunden, finde ich jetzt nicht viel. Wir haben es jetzt auch immer noch einrichten können, obwohl wir, wie gesagt, Familie haben und ich auch eine Ehe habe. Es ist möglich und ich erwarte auch nicht, dass es jeder so macht. Als Gemeinde haben wir natürlich schon immer auch Projekte im Blick, ja, wie zum Beispiel die Weihnachtszeit, Ostern. Wie kann man auch in der Stadt einfach auch sichtbar werden? Man darf auch nicht vergessen, dass es vielleicht kommt in der heutigen Zeit ein bisschen zu kurz, aber es gab immer, wenn ich jetzt an Georg Müller denke, Spurgeon, es gab immer soziale Dienste. Ja, man hat Essen ausgeteilt, Kleider ausgeteilt, man hat die Stadt gesehen und ich selber, wir überlegen gemeinsam, was ist für die Stadt dran, wie kann man hier mitmachen? Hier gibt es einen Mittelaltermarkt, da haben wir in Friedberg, damit gemischt mit einer alten Druckerpresse. Also man überlegt, wie kann man einfach auch sich damit rein begeben. Ne?
Okay.
Genau.
Okay. Jetzt rutschen wir mal so ein bisschen Richtung Charismatiker. Mhm. Da interessiert mich auch noch ein bisschen was und zwar vor, ich glaube, 10 Jahren, wenn nicht sogar ein bisschen länger, gab es so einen Hype, sage ich mal, nennt sich Treasure Hunt, auf Deutsch Schatzsuche. Sagt dir das was?
Der Begriff selber nicht, nee.
Okay, also das ist so, du gehst ins Gebet und fragst den Heiligen Geist, wen, also ich rede jetzt in charismatisch, okay, wen er dir highlighten will. Mhm. Also für die, die kein charismatisch verstehen, wer herausgepickt werden soll von den Leuten, denen du begegnest. Und dann hast du zum Beispiel jemanden, rotes T-Shirt, blaue Käppi, kaputtes Knie. Und dann betest du.
Hab davon gehört, doch. So also in einem Eindruck, ne, wenn man gesehen hat und genau. So, vielleicht schreibt man es auf und dann trifft man die Person wieder im Geschehen, genau. In der Stadt, im ja. Einkaufszentrum oder so. Mhm.
Genau. Und weil das ist ja auch eine Art Evangelisation. Was denkst du da davon?
Also in den meisten Fällen ist es oft der Schwerpunkt Heilung. Mhm. Und ich denke, ich habe nichts gegen Heilung. Ich glaube an Gott, der heilt. Ja? Aber der Schwerpunkt, den ich sehe, ist das Evangelium, dass ein Mensch versteht, dass er ein Sünder ist. Mhm. Ja? Und seine Gesundheit oder seine Krankheit ist nicht sein Problem, sondern dass er ein Sünder ist. Und deswegen, da vermisse ich manchmal, dass dort der Schwerpunkt gelegt wird, dass man einem das deutlich macht. Und selbst wenn man geheilt werden würde, wenn jetzt wirklich diese ganzen Wunder, in Anführungsstrichen, wenn ich mal so frech sein darf, geschehen sind, warum ist dann jemand nicht bei Christus? Ne, weil, wie gesagt, ich hoffe doch, dass das Ziel ist, dass jemand ein Jünger wird, ja? Und dann auch wieder zu Jünger macht. Und das ist meine Kritik in diese Richtung. Und wir dürfen nicht vergessen, natürlich beten wir auch dafür, dass Menschen vorbereitet werden. Und das sind nicht alle. Aber letztendlich, wenn ich irgendwo hingehe, ist jeder Mensch jemand, der Christus braucht. Jeder Mensch braucht Jesus. Und ja, man kann natürlich mal fragen. Ne? Also ich erlebe es ja auch, wie gesagt, dass der Geist Gottes redet und wirkt. Ne? Wenn ich, wie ich hatte es schon mal in einem ersten Teil auch schon mal gesagt, dass ich wirklich um Weisheit bete. Was ist dran? Was will mir jemand durch die Blume sagen? Was will er vielleicht verstecken? Wie kann ich ansetzen? Und da brauche ich natürlich auch Licht von oben. Mhm. Und deswegen finde ich das grundsätzlich nicht falsch, wenn man mal nachfragt. Aber ich denke, hier ist oft der Schwerpunkt oft Heilung.
Das finde ich sehr gut. Ich glaube, das fasst alles. Wir müssten jetzt sofort aufhören mit dem ganzen Podcast, weil das quasi so das Wort alles zusammengefasst. Das stimmt, ja. Also, ja. Weil ich finde auch, ich weiß nicht, ich habe dir jetzt off-Mic, habe ich dir schon gesagt, ich frage dich wahrscheinlich über Todd White.
Also du hast schon jetzt gerade ausgemacht?
Nee, es läuft noch. Hallo Hörer, genau. Sind noch on. Hallo, servus. Nee, aber was ich interessant fand, weil ich war mal mit Todd White unterwegs, da gab es Awakening Europe. Oder Deutschland hieß es, Germany. Das war, bevor Awakening Europe gestartet hat.
Und ach, das war doch bei euch in Nürnberg, oder?
Ja, genau. Ja. Genau, Awakening Europe war in Nürnberg und auch Awakening Germany war auch in Nürnberg. Das war quasi der Vorläufer, bis sie dann die Vision bekommen haben. Diese beiden, Ben Fitzgerald und Todd White.
Ich erinnere mich, Europe will be saved wurde zu shall be saved, ne?
Das weiß ich gar nicht. Echt, ist es wirklich so?
So war es, ja.
Das schreiben wir uns auch einmal auf.
Ja. Zurückgerudert, aber ist doch gut. Ist doch gut.
Ja, ja, na klar. Aber da war ich mit Todd White unterwegs und er hat sich da in ein Fitnessstudio, ist in ein Fitnessstudio gegangen in der Nähe von Nürnberg und ich habe den dann abgeholt. Und ich fand dann interessant, der hatte dann für die Kassiererin ein Wort der Erkenntnis, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar hat der, könnte jetzt Charlatanerie dem unterstellen. Also dass quasi der so Dinge abklappert, wo man ja Ja und Nein sagen muss. Und dann sagt er, ja genau, das habe ich so gesagt und so. Aber was ich interessant fand, der hat dann halt mit ihr geredet, hat dann rausgefunden, dass sie orthodoxe Griechin war. Und hat dann gesagt, sie wünscht sich schon immer Kinder. Aber die Doktoren sagen ihr, sie bekommt keine. Aber Gott hat ihr gesagt, sie würde ihr Kind in den Arm halten. Irgendwie sowas. Und es war natürlich höchst emotional auch für die, weil es gestimmt hat. Und die in Tränen ausgebrochen ist. Jetzt, wenn ich aber da deinen Satz nehme, das Wichtigste ist das Evangelium. Und ich sage jetzt nicht, dass Todd White, weiß ich nicht, kein Christ ist oder irgendwas mit Absicht schlecht macht oder gut macht oder was auch immer. Also da, weiß ich nicht, da darfst dann du das machen, dass ich dann raus bin. Aber ich finde, in dem Moment, wenn ich jetzt über deinen Satz so nachdenke, war das Einzige, was er mit dem Evangelium zusammengebracht hat, war nur, Gott liebt dich und ist gegangen.
Das ist nur die Teilbotschaft, ja.
Genau, also wie hättest du denn die Situation dann, also hättest du dieses Wort der Erkenntnis bekommen, was wäre dann so bei dir gewesen?
Es gibt viele Gespräche, die gehen gar nicht bis zum Evangelium, ja. Aber wenn das jetzt im Rahmen einer Evangelisation ist oder auch, dann bin ich sehr zielbewusst, dann man kann ja ziemlich schnell ins Gespräch kommen über, glaubst du an den Himmel, glaubst du ein Leben nach dem Tod, ne? Glaubst du, der Mensch hat eine Seele, solche Sachen, dann bist du schon mittendrin, ne? Glaubst du an absolute Wahrheit. Und dann kann man halt, also dann ist mein Ziel immer wirklich, nochmal abzuklopfen, ob der Mensch wirklich davon überzeugt ist, ob er ein guter Mensch ist oder nicht. Mhm. Ja? Weil man kann eigentlich eigentlich schon sofort feststellen, wenn jemand ehrlich ist, dass er wirklich nicht so gut ist, wie er von sich hält. Ansonsten, wie gesagt, lade ich mich selber ein und sage, ich würde dich gerne eine Woche begleiten, dann wird das einfach schon zutage kommen, ne, was einfach in einem schlummert, weil jeder Mensch einfach so ist. Mhm. Genau, und das Ziel ist ja auch nicht, jemanden schlecht zu machen, sondern einfach klar zu machen, man braucht Rettung. Ja, man ist so eingenebelt von falschen Wahrheiten und Überzeugungen, von sich selber, von seinem Stolz. Das ist so verkrustet. Und die Wahrheit, die schält das alles weg und zeigt nochmal, boah, stimmt, ja, ich habe Schuld. Darum geht es. Nicht, wie gesagt, um jemanden schlechtes Gewissen einzureden, sondern einfach klar zu machen, wo er wirklich steht. Mhm. Ja? Und es geht ja hier um Wahrheit. Ne? Und jeder Mensch wird dem lebendigen Gott nach dem Tod begegnen und auch Rechenschaft ablegen müssen. Und deswegen ist es gut, wenn man da auch als Christ die Sache nicht verschweigt und wie gesagt verständlich auf diese Themen kommt und sie auch nochmal erklärt.
Okay. Wir sind ein bisschen über der Zeit, das macht aber gar nichts, weil ich habe noch ein paar Fragen. Ey, ich glaube, wir müssen uns öfter mal treffen. Ich finde es sehr cool.
Sehr gerne.
Ich hoffe, es beruht auf Gegenseitigkeit.
Auf jeden Fall.
Wie spannst du denn deine Frau in die Evangelisation ein? Ist die da dabei? Ist sie nicht dabei? Wenn sie nicht dabei ist, machst du ihr ein schlechtes Gewissen oder lässt du sie sein, wie sie ist? Also wie ist das so? Als ich sage, ich habe dich ja schon Evangelist genannt, ich nenne dich jetzt einfach weiterhin Evangelist. Ja. Aber das, wenn man ja verheiratet ist, wie geht man da mit seinem Partner um?
Also wenn meine Frau nicht hinter dieser Sache stehen würde, könnte ich es nicht machen. Es gab eine Zeit, wo wir keine Kinder hatten. Da war sie sehr oft dabei, fast immer dabei. Mhm. Jetzt ist es so, dass ich auch immer wieder auch die Kinder mitnehme. Also sie da auch in manchen Punkten entlaste. Es gibt halt, wie gesagt, auch verschiedene Bereiche. Ne? Mhm. Also von Haushalt über auch, ja, auch Aktionen, die sie auch macht. Ne? Sie war damals mit in der Jugend dabei. Jetzt fängt sie gerade wieder ein junge Frauentreffen an. Genau, das heißt, sie steht natürlich dahinter und Gott wirkt durch verschiedene Lebensbereiche. Ne? Manche denken halt nur die offensiven Dienste, wie jemand an der Kanzel oder auf der Straße oder als Influencer sichtbar, aber nein. Ich bin so dankbar für das, was geleistet wird, wenn jemand Kinder erzieht, wenn jemand Kinder wickeln muss und sich um Haushalt kümmert, das sind wertvolle Dinge. Und du kannst halt auch durch die Nachbarschaft, durch Gastfreundschaft so viel bewirken als, sag ich mal, Mutter und Hausfrau, ja. Mhm. Wenn das jetzt deine Schwerpunkte sind. Es gibt ja viele Frauen, die haben natürlich noch ganz andere Dinge, vielleicht sogar gar keine Kinder und andere Aufgaben. Aber sie hat genauso ihre Wirkungskreise, wo sie mit Menschen in Kontakt kommt und so. Und sie steht dahinter und ich brauche sie auch. Also ohne sie könnte ich das auch nicht tun. Ne?
Okay. Jetzt hast du mir noch gesagt, du würdest dem Hörer noch gern ein Buch empfehlen.
Ja, es gibt ein Buch aus dem CSV-Verlag. Das ist letztes Jahr, ich glaube November, Dezember erschienen. Es heißt Zeit zum Aufwachen. Es ist eine etwas dickere Lektüre. Man kann sie aber täglich lesen. Es sind verschiedene Impulse. Und nochmal zu motivieren und klarzumachen, dass diese Welt eigentlich brennt. Und dass es dringlich wird. Unsere Lebenszeit ist begrenzt, ist kurz. Das Leben ist ein Hauch. Und einfach Motivation, doch auch diesen Bereich Evangelisation, den wir gerne umgehen oder vielleicht auch auf andere abschieben, die vielleicht die Gabe der Evangelisation haben, in Anführungsstrichen, dass einem nochmal bewusst wird, dass jeder auch einen Teil daran hat und auch die Möglichkeiten hat und Gott auch gerne Gelegenheiten schenkt, wenn man auch darum betet, ja, und sich einbinden lässt. Ne? Und gerade auch dieses Überwinden, das sind Dinge, die kenne ich genauso in meinem Leben und sollten keine Ausrede sein.
Okay. Und dann machst du auch noch eine Konferenz, wir reden jetzt vorher, die Episoden werden aber wahrscheinlich, also werden mit Sicherheit nachher rauskommen, die war am 30. September. Wie war es denn so?
Ja, jedes Jahr treffen wir uns parallel zum Oktoberfest 4 Tage in München, ziemlich nah am Bahnhof in einer kleinen Gemeinde. Und dort richten wir eine Konferenz aus. 4 Tage geht sie und sie hat einen Schwerpunkt. Man hört einerseits Vorträge, aber man wird auch praktisch. Man geht auch an 2 Tagen offensiv raus für einige Stunden, hat Möglichkeiten, Tafelpredigt zu machen, Gespräche zu führen, zu predigen, Diskussionen, Man sieht dann, es gibt dann verschiedene Workshops zum Thema Apologetik, Gespräche mit Muslimen, Zeugen Jehovas, Mormonen und so weiter.
Cool. Ja. Also wahrscheinlich, ich verspreche es jetzt nicht, aber in 2024 schaue ich, dass ich damit dabei bin, weil es jetzt kurzfristig ist, aber da werde ich euch auf jeden Fall berichten und wir werden euch, wenn du mich daran erinnerst, Alan, werde ich dann die Hörer nochmal erinnern, 2024. Gut, ansonsten danke ich dir recht herzlich für deine Zeit. Also es war echt interessant. Ich hätte jetzt da noch viel weiterreden können mit dir über Evangelisation, aber auch wahrscheinlich wären wir dann noch irgendwo anders gelandet. Genau. Aber man kann dich auf esstehtgeschrieben.de finden und da kommt man zu alle deinen sozialen Kanälen und sowas. Genau, hast du noch, willst du noch was sagen dem Hörer oder langt ein Amen?
Ja, ich möchte dich ermutigen, dass du ja immer wieder auch die Zeit mit Gott suchst, am besten nicht alleine, immer jemanden hast, der dich auch da ermutigt, auch im Glauben zu stehen. Man kann im Glauben, wie es im 1. Timotheusbrief heißt, im 1. Kapitel auch Schiffbruch erleiden. Ja, man wird müde an Gemeinde, an Leuten, man ist enttäuscht, wenn das nicht alles so läuft, wie man es wollte. Man hatte gewisse Erwartungen an Gott und deswegen braucht man Mitstreiter an der Seite. Und ja, ich möchte dich ermutigen, da auch dich immer Menschen zu hangeln, die den Glauben ernst nehmen und ja, dass du da wachsen darfst und dass die Menschen um dich herum merken, Jesus lebt, er lebt in dir. Und das merkt man und spürt man.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Steve, du hast letztes Mal von deiner Vorliebe für Mädchenchöre erzählt. Aber wollte jetzt eigentlich damit sagen, es ist auch schön, wenn man was anderes hört, als immer nur so dieses 0815 Lobpreis-Gedudel, wo du wirklich dann, das geht mir auch so, wenn du das irgendwie so eine Playlist hörst, du weißt gar nicht mehr nach einer halben Stunde, ist das jetzt immer noch das erste Lied oder waren da andere dazwischen?
Ja.
Das ist so sehr, also ich finde auch bei Hügellieder, fällt es mir manchmal ein bisschen besonders auf. Das ist so eine deutsche Band weit aus dem Süden. Das ist alles sehr, sehr ähnlich.
Ja.
Und am Anfang haben wir das voll gefeiert, diese Art, weiß nicht.
Da war es neu.
Kann man sich noch verändern überhaupt, um in diesem Lobpreis-Genre drin zu bleiben? Kann man noch was anderes schreiben?
Ja, es gibt gute amerikanische Künstler, die aber halt so Nischenkünstler sind. King's Kaleidoscope heißt das, kann ich dir sehr empfehlen. Sehr gut. Also der experimentiert ein bisschen. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht. Aber ich muss sagen, die Hügellieder. Also mittlerweile hast du doch auf einem Album, ich würde jetzt mal sagen fast durch die Bank durch, ein halbschnelles, nicht mal ein ganz schnelles und der Rest ist einfach sich hingeben und mitschwingen. Da gibt's, bin ich jetzt kein Fan davon, Joel Osteen, aber den seine Gemeinde hat ein Album rausgebracht, ich glaube vor 2 Jahren.
Okay.
Das, Michi, das wenn du dir anhörst, dann kriegst du gute Laune.
Ja?
Ja, das ist wirklich so, das war ein Album, wo ich ganz oft gehört habe, weil ich mir dachte, die machen jetzt mal endlich wieder so wie früher,
wie
damals.
Ja.
Genau. Und aber woran liegt's? Weil das kann ja auch ein bisschen religiös sein, ne? Also man sagt, man spielt jetzt halt da die ruhigen Lieder und dann ist der Heilige Geist da. Weil die Schnellen ist er jetzt nicht so ganz da.
Nee, der kommt dann nicht. Entweder er ist dann, wir vertreiben ihn oder er ist zu langsam. ja, klar, das stimmt. Und die Emotionen sind halt, dann ist ja schon meistens ein bisschen so der Chorus, das ist ein bisschen so Hymne, wenn es gut geht.
Ja.
Und alles andere ist schon sehr emotional, anbeten, nah bei Gott sein, wenig Party.
Richtig.
Aber da muss ich mal was dazu sagen.
Sag einmal.
Bei unserem wunderbaren einmal im Monat stattfindenden tief verwurzelt Abend hatten wir kürzlich keine Musiker. Und dann hat meine Frau Musik rausgesucht, eine Playlist gemacht und die hat am Schluss dann so Party-Lieder. Da gibt es auch so Party for Jesus Lieder, wenn du es halt eingibst irgendwo in die Suchleiste oder so Playlist. Und da hat die so zwei rausgesucht und es war so schön, einfach wirklich in meinem bescheidenen Rahmen abzugehen.
Wie schaut es aus, Klatschen?
Also da sind ja die Fußballen haben gewippt. Nee, aber richtig, echt einfach so froh. Ja. Und das, die Melodie, Gott hat ja die Musik geschaffen und man kann ja mit Musik Emotionen ausdrücken.
Ja.
Und es gibt ja Leute, die weinen dann bei Musik, weil, und ich, meine Frau zum Beispiel, ich weiß nicht, ich denke mir schön, ja, wie der da so schnell mit auf dem, auf der Tastatur hin und her fährt. Ja, aber das ist ja total emotional und das muss man auch ausnutzen. Oder man darf doch auch mal einfach richtig krachen lassen und
das stimmt.
Dann fühlt man sich halt nicht so weich gewaschen und weich gespült und oder so. Man hat vielleicht das Gefühl, man ist nicht so nah an Gott dran. Aber es ist doch nicht so.
Ich glaube, da treten wir jetzt wahrscheinlich ein paar Hörer auf die Füße. Das heißt jetzt nicht, dass wir das verpönen, wenn es ruhige Lieder sind.
Nein, nein, nein.
Aber es ist halt sehr auffällig, wie ruhig das alles wird. Lass uns mal das Thema beenden mit, es ist natürlich auch leichter, sein Leben zu bekehren mit ruhiger Musik. da, was willst du machen, Michi? Willst du eher mal schauen, wie das laufen würde mit gut gelaunte Musik?
Das wäre mal eigentlich eine Herausforderung.
Okay, mit Hall dann?
Ja.
Okay, warte, ich gebe dir ein wenig einen Hall auf die Stimme. Sag mal was. Ah nee, das bin ja ich.
Das bist du.
Mensch.
Du musst die Leute zur Bekehrung führen.
Jetzt.
Mit Hall. Jetzt.
Okay, warte.
Und hallo, hier spricht Gott.
Okay, und dann lustige Musik und du machst jetzt die Bekehrung.
Und ich mache einen Bekehrungsaufruf jetzt.
Genau.
Okay.
Und ich mache dann quasi...
Du machst den Gegenpart.
Den Gegenpart.
Ja, Leute, da rufe ich euch doch mal nach vorne. Hier wartet Jesus auf euch und die Vergebung der Sünden. Schau dich doch an, du schmutziger, dreckiger Sünder. Da willst du reingewaschen werden, dann komm nach vorne. Gib deinen lieben Jesus und alles wird besser werden. Oh, ja, danke, danke, auch da hinten, danke schön. Ich sehe dich, jawohl, danke, danke, ja. Das ist doch... Tut mir leid, das ist fast ein bisschen.
Was?
Ich habe mich ein bisschen blasphemisch gefühlt jetzt gerade.
Oh, ja? Das geht natürlich nicht, Michi.
Aber hat schon auch Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich. Ja, dann will
steigen
ich
Sie ein, fahren Sie mit hier auf die Himmelskutsche.
Und dann mache ich halt den Standard. Aber der Standard, der ist ja eh bekannt eigentlich, ne?
Nee, aber ich will schon hören von dir.
Okay, okay. Vielleicht erlebst du Gott nicht in deinem Alltag. Du fragst dich, wo ist er eigentlich? Ist die Evolution Realität oder stimmt doch die Schöpfungsgeschichte? Aber da starb einer für dich am Kreuz. Da muss man auch so Pausen immer machen, Michi, dass das theatral ist. Und dieser eine war Jesus Christus. Jetzt fühlt mir auch ein wenig Platz.
Wie schon, ne? Ging mir vorhin auch so.
Auf jeden Fall, komm nach vorne, wir sehen dich. Nee, lass die Hand einfach unten. Ja, okay, das kann ich ja gar nicht. Ich hatte gar nicht gewusst, dass ich ja Gewissen habe.
Das können wir als, ja, ist, wir wollen das gar nicht lustig drüber machen.
Ja.
Weil es ist so krass, wenn Menschen ihr Leben Jesus geben und wenn sie das auch zeigen nach außen hin.
Ja.
Es ist so krass und das ist für uns das Beste und Schönste, was es gibt. Aber es wäre echt irgendwie lustig, das mal mit anderer Musik zu machen.
Das stimmt. Aber willst du nochmal probieren oder hast du jetzt ein wenig...
Nein, ich traue mich nicht mehr.
Ich habe so aggressive auch, warte mal. Oh ne, da läuft noch was anderes dabei, ne? Das da. Das ist ja mehr so der amerikanische.
Und der Herr sagt wohl!
Das ist so,
Glaubst du wohl, du brauchst Gott nicht? Genau. So, oder?
Ja.
Von wegen, gerade du da hinten. Und du, und du, und du.
Und er kommt mit seinem Schwert und schlägt dich.
Ja.
Bis du es verstehst.
Er sieht dich und liebt dich. Ja, ist schwierig.
Oh, weh. Na, ich glaube, wir verlassen nochmal das Thema und machen nächste Woche.
Ist jetzt grenzwertig. Entschuldigung.
Die Macht der Worte. Revolution. Das Herz verdreht.
Es gibt ein schönes Beispiel von mir. Herzlich willkommen erstmal zu Revolution mit Alex, Nadine und meiner Frau. Hallo. Mhm. Hallo. es gibt ein schönes Beispiel. Sorry, ich war hier, ich habe rote Ohren, weil ich habe heute schon einiges hinter mir. Ein Beispiel von mir in echt, also quasi, es ist echt passiert, based on true story, wo ich jemanden konfrontiert habe und dann wurde ich konfrontiert und da bin ich mal interessiert, wie ihr reagieren würdet. Also, als guter Christ hält man ja seine Geschwister an, nicht zu sündigen. Würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Und ich würde jetzt sagen, vielleicht, nee, heute würde ich es auf jeden Fall nicht mehr so machen, aber wir hatten ein Pärchen, das unverheiratet war bei uns in der Gemeinde, die schwanger wurden, ohne eben verheiratet zu sein. Und jeder fand es immer total toll. Und wie schön und Gott segne dich und so. Und das ist mir ein bisschen aufgestoßen. Jetzt ist mir egal, was ihr denkt über die Meinung Sex vor der Ehe oder Kinder vor der Ehe oder sonst irgendwas. Und darum geht es auch nicht. Aber wenn ihr in der Gemeinde was seht, wo ihr glaubt, das ist unbiblisch, was macht ihr damit? Nicht alle gleichzeitig? Aber wenn ihr irgendwas merkt bei euch oder was in euch denkt so, okay, das sollte man nicht feiern, das sollte man nicht loben, sondern man sollte auch dazu sagen, das passt irgendwie nicht. Wie würdet ihr da reagieren?
Na, ich suche da schon das persönliche Gespräch. Mhm. Also ich geh schon hin, ich kenne da jetzt auch eine konkrete Situation, wo ich merke, das tut ihr auch nicht gut.
Mhm.
Und das hat auch, also meiner Meinung nach, auch was mit Liebe zu tun. Mhm. Jemanden zu konfrontieren, um ihn zu schützen vor weiteren Problemen. Und wie ich das verstanden habe, habe ich auch gelernt zu konfrontieren.
Okay. Okay. Aber ist ja schwierig, wenn man jemanden konfrontiert, zum einen selbst nicht ins Richten zu kommen, zum anderen nicht fürs Richten beschuldigt werden. Oft ist es ja so weil ich es schon öfter mal gemacht habe, Leute zu konfrontieren, dass man vielleicht als gesetzlich oder richtend abgestempelt wird.
Mhm.
Jetzt ist meine Frage, wo ist die Grenze zu richten und einfach nur ratschlagen?
Ich denke immer, das kommt auf die Situation drauf an und auch wie man dann jemanden anspricht.
Mhm.
Weil du kannst ja jemanden runter machen für den Fehler, den er begeht, oder du kannst ihn einfach mal ganz freundlich darauf hinweisen, dass das, was er macht, vielleicht noch einmal überdenken sollte.
Okay. Da du mit mir verheiratet bist, Elida, und wir das schon öfter hatten, wie könnte dich jemand zurechtweisen? Das ist gerade ein Ehetipp für mich selber. Wie könnte dich jemand zurechtweisen, ohne dass du dich verurteilt oder gerichtet fühlst? Also was müsste, welche Wortwahl?
Mich zurechtweisen.
Also sagen wir mal jetzt, der sieht, keine Ahnung, das Kind wäre jetzt von dem anderen. Okay, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel.
Ja.
Sagen wir mal, die Bude ist nicht geputzt und dein Ehemann würde heimkommen und sagt, warum ist die nicht geputzt? Nein, aber...
Ohne, dass ich beleidigt werde?
Ja.
Schwierig. Oder? Ist nicht schwierig?
Ich weiß es nicht.
Wenn jemand dich zurecht weiß, wie reagierst du?
Mit Ablehnung und Hass.
Meinst du mich persönlich?
Ja.
Ich nehme das und bewege das. Ich glaube aber, das ist auch der Unterschied zwischen uns beiden, würde ich jetzt mal behaupten, weil du bist ja jemand, den ich konfrontieren kann.
Mhm.
Und ich glaube, Leute, die konfrontieren können, können auch konfrontiert werden. Das sagst du öfter mal zu, hast du früher zu Jugendlichen gesagt, wenn denen was an mir nicht gepasst hat, dass sie zu mir kommen sollen und mir das sagen sollen.
Ja, weil du das hören kannst, ja.
Also,
ja.
Meinst du, dass jemand, der nicht konfrontiert werden kann, also harmoniebedürftig ist, dass das für den sehr schwer ist, konfrontiert zu werden, egal wie weich das gesagt wird?
Es kommt darauf an, ich weiß, gute Frage, ey, weil ich habe das ein paar Mal in meinem Leben erlebt und das letzte Mal war ich zutiefst verletzt in meine Seele, wo ich konfrontiert wurde, aber es war wegen Erziehung und wegen, habe mich sehr persönlich genommen. Ja, ich war echt, ich habe geheult. Das war meine Reaktion. Weil ich verletzt wurde.
Ja. Aber ist es charakterabhängig, meinst du? Also wenn dein Charakter ein harmonischer ist?
Ja, dass, vielleicht ist es so, weil ich kann das nicht so gut, dieses Unharmonie. Oder jemand sagt mir was, was ich falsch, oder das...
Dieses gerade raus. Es, man muss auch sagen, du bist natürlich aus den Färöerinseln und ich würde jetzt mal fast behaupten, 80% der Färöerinseln ist so.
90, ja.
Okay.
Viele. Ja, in meiner Kultur, wir reden nicht direkt.
Ja.
Wir reden hinterm Rücken. und das schätze ich sehr an Deutsche. Also ich finde, in Deutschland, und da habe ich auch diese Erlebnisse bekommen, mit Konfrontationen, hier wird es gesagt, weil du weißt, wo die Leute stehen und dass sie ehrlich sind.
Wie ist es bei dir, Alex? Weil du sagst ja auch, du bist ein bisschen mehr harmoniebedürftig jetzt als die Nadine. So habe ich es vielleicht rausgehört. Ja. Wenn dir jemand sagt, pass mal auf, Bo, dein Gesicht passt mir nicht. Also ist dir wurscht? Oder nimmst du dir das zu Herzen? Oder?
Das kommt immer darauf an, wer es sagt. Und was ich von der Person halte.
Okay.
Also ich lasse mir ganz selten eigentlich an Kant pissen oder so.
Oder zum Beispiel wegen, wenn jemand dich konfrontiert, wegen der Erziehung deiner Kinder. Wenn jetzt, hey, Alex, mach's voll falsch.
Das höre ich mir auf jeden Fall an.
Okay.
Ja, doch, weil ich meine, grundsätzlich kann ja jeder sagen, was er denkt.
Mm.
Und wenn das für mich schlüssig ist, dann versuche ich das auch umzusetzen, weil ich bin mit Sicherheit nicht perfekt, was Kindeserziehung angeht. Und wenn mich einer zur also auf die Palme treiben kann, dann ist das mein Sohn.
Okay. Der aber du würdest dich verletzt, also das wäre nicht so...
Nein.
Das wäre mehr so, aha, interessant.
Genau.
Danke.
Ja.
Okay.
Jetzt müssen wir natürlich noch die andere Frau abklappern, weil vielleicht ist es ja auch ein weibliches Ding. Wie ist bei dir, Nadine?
Also der Alex und ich, wir sind momentan ziemlich konfrontiert zu Hause, weil wir ja an Alex seine Oma zu Hause pflegen, die extrem dement ist, und ich habe ja diesen Beruf gelernt und der Alex wird momentan schon sehr oft von mir konfrontiert und korrigiert, wenn wir bei der Oma sind, und ich bin erstaunt, wie er das so nicht als Kritik nimmt. Dann lerne ich ihn gerade auf einer ganz neuen Seite kennen. Ich weiß nicht, vielleicht ist ihm einfach wurscht und dann denkt sie halt die Klappe. Aber nein, ich bin da, also wir lernen momentan zu Hause, uns gegenseitig mit Dingen zu konfrontieren, auch die schwierig sind, und uns da gegenseitig zuzuhören. Wir sind da, glaube ich, gerade in so einem Prozess.
Aber da, also wenn du konfrontiert wirst, ist es für dich auch so, okay, du hörst dir das an und bewegst es?
Also ich wiederhole es mindestens 20 Mal am Tag. Ich bin dann jemand, der provoziert. Also mein Mann sagt zum Beispiel, wenn ich manchmal überfordert bin zu Hause, jetzt auch mit der Pflege, und er sagt, bist schlecht gelaunt, und er aber nicht sieht, dass ich einfach überfordert bin und das von meiner Laune abhängig, also denkt, dass meine Laune schlecht ist, dann sage ich ihm schon 20 Mal am Tag, ach übrigens, und ich habe keine schlechte Laune, ich habe keine schlechte Laune. Okay. Also ich bin da dann eher so, ich muss das dann immer wieder wiederholen, und am Ende des Tages wird dann nochmal drüber gesprochen.
Okay, also ihr sucht dann nochmal das Gespräch,
ja,
am Abend.
Ja.
Wie schaut es bei euch aus dann? Einfach nur hinhocken und sagen, also pass auf, du warst ja echt schlecht.
Also eigentlich meistens telefonieren wir ja.
Was?
Ja.
Weil? Lebt ihr in zwei verschiedenen Haushalten?
Nein, aber das Gespräch findet meistens ja einfach dann tagsüber statt.
Ja.
Weil sie ist ja dann abends einfach, hat sie ja die Schnauze voll. Und da gibt es dann immer viel zu reden. Ja. Dann ist halt einfach, keine Ahnung, so irgendwo zwischen 10 und 12 klingelt da mein Telefon und dann telefonieren wir halt mal eine Stunde oder so.
Auf der Arbeit. Du hast ja die Möglichkeit, dass wir miteinander telefonieren, und wir telefonieren und reden dann über den Tag. Ich in meiner Zone, er in seiner Zone. Man kann dann zwischendrin auch mal auflegen, weil, keine Ahnung, der eine Pipi muss oder der andere hupen. Und dann kann man sich das nochmal überlegen und dann klären wir das eigentlich so.
Ach, voll gut. Das macht ihr schon jahrelang so, oder wie?
Ja.
Ja, weil da haben wir Ruhe, weil sonst, weißt du, ist ja immer irgendjemand noch dabei, ne? Weil wir sind ja auch 4 Leute daheim.
Ja, stimmt, ja. Vor den Kindern macht ihr das nicht.
Aber wir streiten auch vor den Kindern nicht. Oder früher war es dann, wie wir getrennt waren, auch mit dem Tom, dass die Übergabe mit dem Tom immer einwandfrei funktioniert hat und abends haben wir uns dann per WhatsApp angeschrieben.
Okay, spannend, dass ihr könnt es zurückhalten.
Ja, voll.
Wow. Das können wir nicht.
Nee, das stimmt.
Nee, also du nicht. Wir. Weil das finde ich interessant, weil ich habe mehrere jetzt gehört, dass sie nicht vor den Kindern streiten. Und für mich ist es ganz andere Welt.
Also wir streiten eigentlich, glaube ich, gar nicht.
Oder
weil mit diskutieren. Mir kann man gar nicht streiten.
Man kann nicht streiten mit dir, nein? Nee.
Ja, wir konfrontieren uns halt und dann geht jeder in seine Richtung und irgendwann kommen wir halt wieder zusammen und reden drüber.
Ja. Okay.
Ja. War das immer so, auch früher?
Ja,
das war schon immer so.
Ja, dann müssen wir euch ausladen, weil wir brauchen halt Leute, die mit uns da reden können und uns verstehen.
Nein, aber ich finde es gut, weil ich möchte mehr lernen. Ich möchte nicht so...
Ich kann nur dazu sagen, ich habe ja euren letzten Podcast gehört hier als Ehepärchen. Und ich war nicht immer so. Also vorm Alex, ich spiegel mich oder Elida und das gehört total passend. Ich sehe mich voll in der Elida, auch in Beziehungsthemen und so.
Du meinst jetzt Teller schmeißen?
Ja, voll. Oder in Scherben rumlaufen und davor bewahrt zu werden. Also ich war früher nicht so. Also früher war ich auch jemand, der da um sich geschmissen hat. Oder ich habe auch mal einen Navi aus dem Fenster geschmissen. Das war mir total wurscht, weil mir einfach den falschen Weg angezeigt hat. Da war ich schon, da muss ich sagen, habe ich mich verändert, seitdem ich Jesus kenne.
Du kennst wohl Jesus nicht, Scheidelide.
Oh Mann, nee, aber ich finde es voll interessant, ne? Aber ja, okay, früher war es so, aber wann wird das mein früher? Das ist irgendwie immer noch so.
Ja, wie kommt man dahin? Gut, du sagst jetzt, du hast Jesus kennengelernt, ne?
Ich habe auch Jesus kennengelernt.
Ich stell dir mal vor, wie schlimm du wärst.
Oh, ja. Ja, ich bin sehr.
Es wird immer besser.
Amen, Halleluja. Nee. Danke.
Ich denke, der Lösungsweg ist einfach, dass jeder einfach ein bisschen zurücksteckt, ja, und dann ist einfach die explosive Mischung gar nicht mehr so groß.
Ja. Dass jeder sich
zurücknimmt. Aber gut, man muss auch sagen, jetzt im Moment bist du ja eh schwanger. Da bist du außen
vor. Das ist sowieso, das zählt.
Ja, das zählt. Also da, wenn wir anfangen würden, jetzt mit der Nadine und Alex zu reden, Zapfenstreich ist da.
Da war, ja.
Ja.
Da hätten wir am liebsten getrennt gewohnt.
Ja. Aber wir haben fast mal gestritten auf dem Weg zu ihren Eltern. Das war schon gut. Da sind wir, sie ist gefahren.
Ja.
Und sie weiß ja, wo sie hin muss. Okay. Und dann Richtung Frankfurt am Seligenstädter Dreieck müssen wir rechts abbiegen. Sag ich zu ihr, wir müssen dann da vorne rechts fahren. Ich weiß schon, wo meine Eltern wohnen. Okay, so, wir müssen da vorne rechts. Ich weiß, wo wir hin müssen. Geradeaus weiter. Frankfurt Flughafen vorbei. Noch weiter.
Oh.
Also, hier bin ich noch nicht lang gefahren. Sag ich, ja, wir hätten da vor 60 Kilometer rechts fahren.
Oh nein.
Dann warst du total sauer, ist an der Tankstelle rausgefahren. Jetzt holst du einmal der Landkarte. Dann bin ich da in die Tankstelle, hab für 8 Euro einen Atlas gekauft. Hab ihr den Atlas in die Hand gedrückt, hab ich gesagt, du schaust jetzt, hör mal, wo wir sind. Ich fahre jetzt weiter.
Okay.
60 Kilometer wieder zurückgefahren und dann halt links abgebogen.
Oh Mann.
Das Wochenende war dann auch gar nicht so toll.
Oh. War ich da schwanger, Schatz?
Ich weiß es nicht mehr.
Oh, krass.
Nee, schwanger war ich immer schlecht gelaunt.
Die Macht der Worte.
Aus der Sicht und mit den Worten von
Hanna und Stefan Münch bei mir zu Gast. Hi.
Jetzt
ist mir die Frau zuerst eingefallen. Ihr habt jetzt letzte Woche darüber schon erzählt, dass es einfach Schwierigkeiten gab. Schwierigkeiten, mit denen ihr nicht so gerechnet habt. Wir haben da die ersten 4 Wochen schon mal beleuchtet. Wie groß war denn euer Team in dem ersten Jahr oder ersten 2 Jahren? Weil wenn man das so hört, denke ich immer, es seid ihr zwei, ihr macht den ganzen Laden selber.
Nee, also das kann man auch gar nicht. Mhm. Also wenn man sowas macht, man denkt gar nicht, was für Arbeit da hinten drin steckt. Mhm. Also wir hatten verschiedene Leute, die auch hier im Haus mitgewohnt haben. Das waren drei, ne? Genau. Und die eine hat richtig auch aktiv Seminare mitgemacht und auch das Ganze, den Jahresplan mit erstellt und so weiter, inhaltlich. Und die andere, die hat die gesamten Finanzen gemacht, aber nicht nur für die Finanzen vom Verein, sondern auch alles auch mit den Lebensraumteilnehmern, die kriegen immer Haushaltsgeld, mit dem sie einkaufen gehen und so weiter, die hat die ganzen Kassensachen gemacht.
Okay.
Und genau, das waren die zwei.
Ja. Und dann hatten wir noch jemanden, die, wie gesagt, die war Lehrerin und wollte ständig, hat Anträge gestellt, hierher zu versetzt zu werden. Mhm. Und die wurde irgendwann gesagt, naja, du musst am besten einen Mann mit einer Kuh haben oder so, ne? Irgendwie so.
Ja.
Dann wirst du versetzt.
Nach Mittelfranken. Ja, aus München nach Mittelfranken, das war ja die Frage. Das macht man es irgendwie nicht.
Und das hat nicht funktioniert. Die sind alle Wochen hierher, hat ein Gästezimmer.
Okay.
Hat sie schon echt auch voll reingegeben, hat Hauswirtschaftsbereich übernommen und so.
Und die war unsere Vorsitzende des Vereins auch, ne? Genau, okay. Die hat diese Aufgabe gehabt.
Man muss auch sagen, wir sind heute mal mit der Familie kurz nach Uffenheim runter. Ich weiß nicht, wie es vor 10 Jahren war, aber man sagt gerne mal, da ist die Katz gefreckt in Uffenheim.
Es ist ein kleiner, beschaulicher Ort.
6.000 Leute oder so.
Ja,
6.700.
Also, okay. Das heißt zwar Stadt Uffenheim, es ist aber... Ja. Eher dörflich.
Aber wir haben alles. Wir haben wirklich alles.
Das stimmt,
alle Schulen, Freibäder, wir haben sogar eine Voss.
Also wer mal nach Uffenheim kommen will und bei euch mitarbeiten will, wie war also das?
Uffenheim ist toll.
Ja.
Dörflich, aber richtig gut. Das glaube
ich. Aber ich muss auch sagen, ich liebe meine eigene Stadt sehr, deswegen alle anderen Städte, egal wie schön Uffenheim wäre, ist halt nicht so schön wie mein Schwabach.
So muss es sein.
Genau. Aber wie ging das dann weiter mit euren Mitarbeitern? Weil ihr hattet dann auch im Team ein bisschen Probleme.
Ja.
Oder was heißt Probleme? Veränderung.
Wir hatten uns eigentlich, die Vorstellung hatten wir gehabt, wir werden hier so eine Lebensgemeinschaft, die dieses Projekt trägt. Also wir hatten auch so ein 80-20% Prinzip. Man arbeitet 80% in seinem Beruf und 20% investiert man hier rein. Und nur der Stefan hatte hier 80%, der angestellt war.
Okay.
Am Anfang sogar noch 60%.
Ja, genau, am Anfang nur 60%.
Aber dann die 20%, die hier bezahlt werden auch?
Nee, ehrenamtlich. Okay. Genau. Das war so unser Wunsch, unsere Vorstellung. Das fanden auch alle cool. Und das war auch überhaupt nicht das Problem. Ich glaube, also bei der einen Mitarbeiterin, da war einfach, die war selbstständig, die kam aus dem, was ist das, Nordrhein-Westfalen? Ich glaube schon,
aus dem Ruhrgebiet, ne?
Ruhrgebiet
auf jeden Fall.
Geografie ist nicht so meins. Und die hat einfach auch dann gemerkt, sie dockt hier unten in Bayern. Mittelfranken, Bayern nicht an.
Ja.
Und hat irgendwann gesagt, also sie fasst hier keinen Fuß, sie muss einfach wieder gehen. Und ist dann halt einfach wieder gegangen, weil sie einfach mit ihrer Selbstständigkeit auch hier finanziell dann echt an den Rand gekommen ist.
Okay.
Die andere Mitarbeiterin, wie gesagt, die haben mal versucht, hierher zu versetzen, das hat nicht funktioniert. Und die hat dann auch eine Beziehung da unten bekommen, also
Bauer mit Kuh oder?
Nee, Lehrerkollege. Ja, und da war das natürlich auch schwierig. Und die nächste Kollegin, die ist aber doch echt auch lang geblieben, also bestimmt 6, 7 Jahre.
Okay.
Und,
die hat ganz lange die Kasse gemacht.
Ganz lange
ganz
auch,
treu.
Ja, wirklich. Genau. Aber wie gesagt, also, und wer zieht hier schon einfach hin, ne? Und dem muss man sagen, du musst aber dein eigenes Geld mitbringen. Und deswegen haben wir uns dann auf die Leute hier auch im Ort gestützt. Die sind dann Mentoren geworden aus der LKG, also wir sind hier in der Gemeinde.
Ja.
Die haben uns unterstützt, haben ganz viele Freunde aus dem Netzwerk, die von außen immer mal 4 Tage kommen und Unterricht machen. Oh. Genau, Pastoren und so weiter und so fort. Genau, und die kommen dann eher hierher und unterstützen uns von außen. Genau, und so haben wir jetzt einfach diesen Traum oder diese Vorstellung, aber das musst du vielleicht auch noch mal ein bisschen erzählen, diese Vorstellung von dieser Lebensgemeinschaft, die man sich eigentlich so gewünscht hat, ist halt dann einfach nichts geworden.
Und du meinst jetzt aber im Team?
Ja, im Team,
ja,
genau.
Okay.
Weil das hat dich ja schon auch sehr frustriert.
Genau, also es war schon so eine Idee, wie die Hanna schon gesagt hat, diese sogenannte 80-20-Gemeinschaft, so haben wir die genannt. Wir unterwegs, deswegen heißt unser Verein Wir unterwegs e.V., das ist der Grund. Ja. Wir haben es Wir unterwegs Gemeinschaft genannt und haben gesagt, das ist die Gemeinschaft und die trägt sozusagen den Lebenstraum, also das Projekt. Mhm. Und, aber diese Gemeinschaft Wir unterwegs, die gibt es gar nicht mehr eigentlich, weil die sind nur noch die Hanna und ich. Alle anderen, die jetzt dabei sind, die machen das ehrenamtlich auch halt nicht so nach diesem 80-20-Prinzip, sondern arbeiten einfach ein bisschen mit. Mhm. Wir haben jetzt einen neuen Vorsitzenden, das ist ein Unternehmer hier aus dem Ort. Wir haben einen neuen Kassierer, das ist so ein Landwirt und Steuerberater, ein Ort weiter. Mhm. Das sind richtig gestandene Männer und das ist echt super. Das ist so ein Team, was hinter uns steht. Aber
auch Christen?
Oder? Ja, voll. Ja, genau. Okay. Mhm. Und genau, das ist sehr wertvoll. Mhm. Genau, haben auch jetzt eine neue Schriftführerin. Genau, und so weiter. Das hat sich gut entwickelt. Mhm. Auch die kommen alle hier aus der Gegend, investieren ebenso in diesen Verein, aber auch nicht mehr. Ne? Mhm. Die Leute, die vorher hier gewohnt haben, die haben noch mehr investiert.
Ja, okay.
Und da bleibt dann mehr bei uns hängen schon, aber es hat sich jetzt auch, genau. Wir hatten dann eben geistliche Gemeinschaft auch, hatten so einen Hauskreis. Ja. Da sind halt auch die verschiedenen Vorstellungen auch aufeinander getroffen. Mhm. Und das ist nicht so einfach, sage ich jetzt mal so. Und ich bin auf der einen Seite traurig gewesen. Heute sage ich, es ist eine wichtige Erfahrung gewesen, aber es ist okay, so wie es jetzt ist.
Mhm. Ja. Beziehungsweise, wir haben auch festgestellt, Gott hat uns dann nochmal Leute geschickt an diesen Platz, jetzt wie Kassier oder so, ne, die nochmal mehr Ahnung hatten und wir sind ja gewachsen. Mhm. Ja, wo wir auch sagen, es war vielleicht auch echt auch gut so, dass wir da jetzt Leute haben, die sich mit Personalkosten und so weiter nochmal ganz anders auskennen. Ne? Ja. Also, ja.
Aber hat es sich dann in eurem Mitarbeiterteam wiedergespiegelt, was wir in unserer christlichen Landschaft haben, dass einfach verschiedene Glaubensrichtungen Schwierigkeiten haben, miteinander auszukommen? Also ich weiß jetzt nicht, wer bei euch da mit dabei war, aber man weiß ja, dass, sagen wir mal, der Charismatiker mit dem LKGler nicht so kann. Mhm. Behaupte ich jetzt einmal. Also hat man das dann in diesem kleinen Hauskreis ein wenig gemerkt?
Auf jeden Fall, ja. Das war jetzt nicht der Charismatik und LKGler, aber halt so verschiedene Sichtweisen über bestimmte Themen, über die man sich eigentlich überhaupt nicht dann einigen konnte. Mhm. Und wo dann richtig, wo man gemerkt hat, da steht so ein bisschen was zwischen uns. Mhm. Ne? Mhm. Und wenn du dann jeden Tag oder immer wieder miteinander arbeiten willst, ist das ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das war so auch der Punkt, ja, wo man dann auch gemerkt hat, das ist nicht reibungsfrei, sage ich jetzt mal.
Und, habt ihr da eine Idee, wie man das umschifft oder wo, also wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich kann jetzt einfach nicht mit, dass LKGler beim Lobpreis sitzt, das geht bei mir nicht. Also ist jetzt mal übertrieben. Habt ihr da eine Idee für den, der das Problem hat, dass der LKGler sitzt, wie er das einfach ignorieren kann oder sowas? Also weil durch diesen kleinen Hauskreis kann man ja vielleicht was rausfinden, was uns als große Kirche eigentlich oder Gemeinde hilft.
Also ich glaube, erstmal den anderen stehen zu lassen in seinem Denken und nicht das Gefühl, ich muss diese Person jetzt unbedingt verändern, damit sie so denkt wie ich. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch zu sagen, ich höre mir das auch mal an, weil es kann ja auch bei mir ein Neudenken dann passieren. Ja, und das ist ja eigentlich eher bereichernd. Mhm. Und diese unterschiedlichen, ich meine, der Steff und ich sind auch sehr unterschiedlich. Mhm. Und das kann aber auch sich gegenseitig ergänzen. Ja, das ist ja eigentlich auch cool. Mhm. Das ist auch nicht immer reibungsfrei, ja. Und trotzdem kann man aber auch lernen zu schätzen, dass der andere dafür was anderes hat, was er mit hineinbringen kann. Ne? Mhm. Also wir haben ja die Leute jetzt auch nicht rausgeschmissen oder so, sind ja dann, haben dann auch selbst gemerkt, das passt für sie vielleicht auch nicht mehr so. Ne?
Ja.
Ja. Und das lernen wir auch mit den LTlern hier, die sind ja auch alle unterschiedlich.
Ne? Ja, man sieht es auf die Bilder. Also es ist vom Hippie zum Püppchen, sage ich jetzt mal. Ihr habt einen Monatsbetrag, ich habe das schon mal vor ein paar Wochen gesagt, von 590 Euro, wenn man hier mitmachen will, plus nochmal 500 Euro für einen Auslandseinsatz. Mhm. Wollte ich fragen, seid ihr Millionäre? Spaß. Aber also, ich würde mal gerne fragen, wo das Geld hinkommt. Also es ist jetzt, klingt so irgendwie, als wäre ich jetzt so ein Forscher oder Investigativreporter oder so. Aber
das haben uns schon öfters Leute gefragt.
Wie
diese Leute da oben in dem Bahnhofshotel, wie die das eigentlich machen, dass das funktioniert und von was leben die eigentlich genau? Das haben schon öfters Leute gefragt und das frage ich mich auch manchmal. Nee, also es ist so, wir rechnen das durch und schauen eben, wie passt das und so weiter. Und deswegen hatten wir ja auch am Anfang einfach nur 60% Anstellung. Mhm. Und die konnten wir auch nur hauptsächlich deswegen machen, weil wir auch ein gewisses Spender eben mitgenommen haben. Also es ist so berechnet in etwa, dass mal zwei Drittel der Kosten sozusagen, die reinkommen, sind die Teilnehmerbeiträge, mhm, und ein Drittel sind Spenden. So ist es kalkuliert. Mhm. Aber es ist kalkuliert mit 14 Personen. Okay. Muss man jetzt dazu sagen, in diesem Jahr haben wir 8. Das heißt, Houston, wir haben ein Problem. Ja? Genau. Ja. Und da ist es halt schön, dass es Leute gibt. Und das ist wirklich erstaunlich für uns. Mhm. Auch hier aus der Umgebung, aber auch aus der weiteren Umgebung, Leute, die uns kennen, aber auch speziell hier, die halt mitkriegen, was machen wir hier? Mhm. Und wir sind auch hier in der Gemeinde aktiv, unterstützen da auch viel. Und die sagen, das ist ja krass, was die da machen. Das will ich gerne unterstützen. Okay. Und das ist und sehr, also wir freuen uns doch sehr, dass das so auch jetzt mit 8 Leuten, mhm, noch finanziell so geht, dass wir die nächsten Monate überstehen können. Also, mhm, ja. Wie es dann ist, im Sommer dürfen nicht wieder nur 8 kommen. Mhm. Das wäre dann, glaube ich, schwierig. Da müssten wir dann mal schauen, ob,
ja,
wir dann irgendwie.
Naja, nach diesem Podcast kommen da bestimmt 9.
Bestimmt. Ja, und ich meine, wir sind auch echt abhängig von Gott.
16 brauchen wir, 16. Okay.
Wir sind da auch echt abhängig von Gott. Also es gab schon manchmal Momente, wo wir dann echt nur noch gebetet haben, auch als Vorstand, und gesagt, Herr, du siehst jetzt dieses Projekt, das, mhm, ist dein Projekt und du musst entweder die Leute schenken oder das Geld. Mhm. Und es gab schon einen Jahrgang, also wir hatten gesagt, ab 10 Leuten können sie mich hiermit anstellen, mhm, und es kamen dann 10 Leute und nach diesen 10 Leuten kamen aber dann auf einmal nur noch 6.
Okay.
Wir haben jetzt die letzten Jahre haben wir 13 und 12 gehabt, ne? Also, mhm, es war schon gut, aber das war so ein Jahr, wo wir auch gesagt haben, jetzt müssen echt hier Wunder passieren, weil wir wissen gar nicht, wie das sonst gehen soll.
Ja.
Und da hat Gott echt Wunder getan. Also, ja, das war schon cool. Also, ja.
Ich finde es interessant, auf eurer Homepage steht nämlich, dass wenn du jetzt nicht diese 590 Euro, mhm, zahlen kannst, schreib uns mal, wir schauen, was wir machen können.
Mhm. Ja.
Fragt dir dann jemand, der 500 Euro spendet, ob er noch 90 Euro drauflegen kann? Oder? Mhm. Also ist das so eure Strategie? Weil das ist ja, finde ich, ich war auch auf einer Bibelschule, mhm, in Schweden, da, die kam nie zu mir und hat gesagt, pass auf, brauchst du weniger Geld, wir schauen mal, wie wir da finden können oder so. Mhm.
Also wir haben schon Möglichkeiten, zum Beispiel eine Stiftung können wir anschreiben, mhm, die sagt, sie hilft Leuten, die eben wenig Geld haben und sich das nicht leisten können. Sie sponsern sie. Also aber nicht Person, den vollen Bereich, mhm, nicht, mhm, den vollen Betrag, mhm, sondern eben nur einen Teilbetrag. Mhm. Und dann sagen wir den Leuten, das hatten wir auch schon zu 2-, 3-, 4-mal, mhm, die sind dann nebenbei arbeiten gegangen.
Okay.
Wir müssen natürlich dann bei dem das Programm ist so gestrickt, dass du entspannt sozusagen das gut wahrnehmen kannst. Ne? Aber wenn du zusätzlich arbeiten musst, dann es ist schon sehr, also
kann
unter Umständen
jeder,
muss man dann doch mal auf was verzichten. Ne? Man kann, mhm, manche Sachen dann vielleicht nicht mitmachen.
Okay.
Wenn man nochmal 2 Nachmittage arbeitet oder so, mhm, weil man 200-300 Euro irgendwie verdient. Genau. Und dann, ja, genau, man kann auch nochmal im Kreis rumfragen, wer würde denn die Person unterstützen, mhm, aus der Gemeinde oder so. Und das hat man auch immer wieder,
ja,
dass Leute Unterstützung aus. Also unsere Gemeinde hat man, glaube ich, auch mal, aber auch aus ihrer eigenen Heimatgemeinde ermutigt man sie da auch. Stelle ich, genau, mal vorne hin und sage, du bist jetzt auf einer Bibelschule, mhm, und das Geld reicht dir nicht, würde dich jemand unterstützen. Mhm. Es findet sich eigentlich immer ein, ja, paar Leute, die das machen. Und so geht es dann auch immer irgendwie.
Und Kindergeld bekommt man.
Ja, genau. Mhm. Kindergeld ist ja auch, das kann man ja auch mit einrechnen. Mhm. Und dann,
ja,
dann geht es eigentlich irgendwann schon. Man muss es ein bisschen dann zusammenrechnen und dann geht es dann irgendwann schon.
Okay.
Ja.
Was ich interessant fand, dass du gesagt hast, dass Uffenheim euch auch unterstützt.
Mhm.
Wie ist denn Lebenstraum in Uffenheim angekommen?
Sehr gut.
Mhm. Ja?
Wir hatten jetzt erst vor 2 Wochen, mhm, oder 1,5 Wochen ein Treffen mit dem Bürgermeister.
Okay.
Da treffen wir uns eigentlich immer mit dem und der erzählt so ein bisschen was über, also mit dem neuen Jahrgang. Mhm. Ne? Und da erzählt er immer ein bisschen was über Uffenheim, wie das entstanden ist, was es für ein Ort ist und wie lebenswert er ist, ne? Wie halt so ein Bürgermeister spricht. Und dann bieten wir uns am Schluss immer an, dass wir für ihn beten. Ne? Und,
ja,
dann soll er sagen, was ihn so beschäftigt und dann beten wir für, mhm, den. Genau.
Okay,
ja. Ja, das ist so unser, zum Beispiel, das machen wir. Oder wir sind auch sehr integriert hier unten in der Gemeinde, also in der landeskirchlichen Gemeinschaft.
Mhm.
Da spielt von unseren Teilnehmern, wer Lust hat, kann in der Band mitspielen.
Mhm.
Und die bildet sich eben dann, also dass die dann da, ich glaube, alle 6 Wochen ungefähr spielen, mhm, da dort im Lobpreis.
Einmal im Monat.
Mhm. Ja, einmal im Monat sogar.
Mhm. Okay.
Ja, genau.
Und dann haben wir noch Stadthallen-Kids. Und das ist auch sehr bekannt in Uffenheim. Das, aha, ist ein Projekt, ein offenes Projekt für Kids zwischen 6 und 12 Jahre.
Mhm.
Das, da hat der Bürgermeister uns nämlich die Stadthalle gesponsert, okay, für einen Nachmittag. Und da bieten wir für die, die wollen, ein offenes Programm nachmittags an, anderthalb Stunden jede Woche. Das haben wir gestartet mit so, ja, so 8, 15 Kindern. Und jetzt, dieses Jahr waren 50 Kinder da.
Und zwar jeden Mittwoch.
Jeden Mittwoch. Okay. Ja, so zwischen 45 oder 40 und 50 Kindern. Und vor allen Dingen auch ganz viel Migration. Ne? Also ja, das ist, und das, ja, das kriegen die Leute mit, ne? Durch die Schulen und so weiter. Mitteilungsblatt. Und von daher würde ich sagen, sind wir schon sehr positiv, werden wir wahrgenommen. Man kann noch, genau, die jungen Leute können sich drei Projekte, also in drei Projekte einwählen. Das ist entweder dieses Stadthallen-Kids-Projekt oder im Altenheim können auch zwei, die das Altenheim unterstützen und dort alte Menschen besuchen und dort helfen. Ja. Oder bei den Konfis tatsächlich unterstützen.
Cool.
Genau, und jetzt haben wir nur, weil wir jetzt so viele Kinder haben bei den Stadthallen-Kids, haben wir gesagt, wir konzentrieren uns dieses Jahr mal nur auf die Stadthallen-Kids.
Bei acht Leuten, glaube ich, sollte man da zusammenrücken.
Ja. Aber von daher ist man natürlich an vielen Orten dann auch bekannt.
Ja, doch. Aber ist Uffenheim sehr christlich, weil wie jetzt heute nochmal erzählt, in der Stadt waren, habe ich, glaube ich, also ein Auto gesehen mit Jesus draufgeklebt, dann, was ich in meiner Stadt, gut, wir sind ein bisschen größer als Uffenheim, aber was mich sehr erstaunt hat, also verschiedene Leute, wir waren dann in einem Altenheim, wo dann zwei ältere Männer, wahrscheinlich Christen, auch christliche Lieder gespielt haben und sowas. Also ist Uffenheim bekannt, dass es christlicher ist als andere?
Also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, also es ist auf jeden Fall überwiegend evangelisch, was ja hilft, ne? Einfach um halt, wenn du hier so evangelisch geprägt bist, um auch akzeptiert zu werden. Aber sonst würde ich sagen, es ist nicht besonders christlich. Also es gibt zum Beispiel nur die LKG oder der COB, so heißt es hier, die machen hier Jugendarbeit.
Ja.
Sonst, also die Kirche macht gar keinen einzigen, gibt keinen Kindergottesdienst, keine Jungschar, keinen Teenagerkreis, keinen Jugendkreis. Von daher also kann man nicht sagen, dass es jetzt besonders erwecklich oder irgendwie wäre oder irgendwie, dass da besonders viele Christen. Kann man nicht so sagen. Nee,
würde ich auch nicht sagen.
Nee, aber wir arbeiten dran.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Also uns bei allem, was wir hier anbieten, bei allem, was wir machen, sei es ein stiller Tag, sei es Mentoring, sei es halt Bibelschule, sagen wir unseren Referenten auch, du musst gar nicht so ganz, ganz tief steigen in diesen Römerbrief, sondern es muss in den Alltag der jungen Leute passen. Also es muss alltäglich umsetzbar sein, sage ich jetzt mal so.